بسم الله الرحمن الرحيم. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Assalamu alaikum, meine lieben kleinen Geschwister im Islam. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum fünften Teil der Geschichte unseres geliebten Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Na, könnt ihr euch noch an den letzten Teil erinnern? Wir haben darüber gesprochen, wie Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, zu einem Propheten wurde, als Allah subhanahu wa ta'ala ihm seinen Engel Jibril in die Höhle geschickt hatte. Dann haben wir erzählt, wie der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, seine Da'wah begonnen hatte, das heißt, wie er die Menschen zur Religion Allahs, dem Islam, eingeladen hat. Und wir haben darüber gesprochen, wie die Führer Makkas sich allmählich gegen ihn und seine Freunde wandten und damit begannen, sie zu verfolgen. Und nun wollen wir die Geschichte inshallah weitererzählen. Mit der Zeit nahmen die Feindseligkeiten gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam immer weiter zu. Eines Tages beschloss Abu Jahl, einer der größten Feinde, ihn endgültig umzubringen. Die übrigen Führer der Quraysh bestärkten ihn in seinem Vorhaben und gewährten ihm ihren Schutz für den Fall, dass man ihn wegen des Mordes belangen würde. So wartete der heimtückische Abu Jahl also darauf, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zur Kaaba ging, um ein Gebet zu verrichten. Als sich dieser niedergeworfen hatte, nahm Abu Jahl einen großen Stein und ging auf den Propheten zu, um ihm den Stein auf den Kopf zu schlagen. Die übrigen Quraysh saßen nicht weit entfernt und beobachteten das Schauspiel. Doch was geschah nun? Plötzlich ließ Abu Jahl den Stein fallen und wurde kreidebleich im Gesicht. Ängstlich lief er zu seinen Leuten zurück, welche ihn erstaunt fragten: »Was ist denn los mit dir?« »Ich ging auf ihn zu, und als ich in seine Nähe kam, da trat plötzlich ein gewaltiger Kamelhengst in meinen Weg und blickte mich fürchterlich an. Noch nie habe ich so etwas Schreckliches gesehen.« Alle schienen verwirrt und über die Aussage Abu Jahls verwundert. Vielleicht zweifelten sie sogar an seinem Verstand. Die Quraysh wurden immer unsicherer darüber, wie sie sich verhalten sollten. Sie mussten sich selbst eingestehen, dass sie zu keiner Lösung ihres Problems fanden. Daher schickten sie zwei ihrer Leute nach Medina zu den Juden, um sie nach Rat zu fragen. Nachdem sie den Juden von Muhammad erzählt hatten, wollten sie wissen, was sie mit ihm anstellen sollten. Die Gelehrten unter den Juden, welche man Rabbis nennt, gaben ihnen folgende Antwort: »Ihr müsst ihn nach drei Dingen fragen, und wenn er euch darauf eine Antwort geben kann, so ist er tatsächlich ein Prophet Allahs. Fragt ihn nach einer Gruppe junger Männer, die in alter Zeit lebten und sich von ihrer Stadt entfernten und daraufhin ein Wunder erlebten. Dann fragt ihn nach einem Reisenden, welcher das Ende der Welt im Osten und im Westen erreichte. Und zum Schluss fragt ihn nach der Seele des Menschen.« Mit diesen drei Fragen kehrten die beiden Männer also nach Makka zurück, in der Hoffnung, nun endlich Klarheit über Muhammad zu bekommen. Sogleich suchten sie den Propheten auf, um ihm die Fragen zu stellen. Natürlich konnte er die Fragen so ohne weiteres nicht beantworten, da er niemals einfach etwas von sich aus erzählte. Nein, er musste warten, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihm den Engel Jibril schickte, um ihm die Antworten mitzuteilen. Er rechnete damit, dass Allah ihn in dieser Nacht zu ihm senden würde, und daher antwortete er den Quraysh: »Morgen werde ich euch eure Fragen beantworten.« Doch leider vergaß er inshallah, »wenn Allah will«, zu sagen. Und so kam es, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm in dieser Nacht keinen Engel sandte. Auch in der nächsten und der übernächsten Nacht kam Jibril nicht zu ihm. Und so vergingen 15 Nächte, ohne dass der Engel zu ihm kam, und dies war eine schwere Prüfung für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Denn natürlich machten die Mekkaner sich nun umso mehr über ihn lustig, da er ihnen doch versprochen hatte, die Fragen gleich am nächsten Tag zu beantworten. Doch wenn sie schlau gewesen wären, so hätten sie begriffen, dass gerade hierin ein gewaltiger Beweis für die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam lag. Denn wäre er tatsächlich ein Schwindler gewesen, so wie diese üblen Menschen es behauptet hatten, so hätte er sich doch einfach eine Antwort auf ihre Fragen ausdenken können, um sie zufriedenzustellen. Aber dies tat er eben nicht, da Allah subhanahu wa ta'ala ihm hierzu keine Erlaubnis gegeben hatte. Er war eben nur ein Gesandter Allahs, der lediglich die Worte seines Herrn empfing und an die Menschen weitergab. Deshalb blieb der tapfere Prophet auch geduldig und er trug ein weiteres Mal den Spott der Menschen. Und siehe da, endlich, nach 15 Nächten, kam Jibril wieder zu ihm mit einer Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Und nun erfuhr er auch, warum er so lange auf die Antwort hatte warten müssen. Denn bevor Jibril ihm die Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala mitteilte, überbrachte er ihm zunächst noch einen anderen Vers, in welchem Allah seinen Propheten tadelt. Und sage niemals von einer Sache, ich werde dies morgen tun, außer du sagst, Insha'Allah, wenn Allah es will. Und deswegen sagen wir Muslime immer Insha'Allah, wenn Allah es will, wird es passieren. Nun bereute der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dass er vergessen hatte, Insha'Allah zu sagen, und vergaß es hiernach nie wieder. Und nun offenbarte Allah, der allmächtige Gott, ihm eine gewaltige Sure, in der alle Fragen der Mekkaner beantwortet wurden. Erleichtert machte sich der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nun zu ihnen auf und erinnerte sie an ihre Fragen. Sie stellten ihre Fragen ein weiteres Mal und forderten den Prophet erneut auf, sie zu beantworten. Und mit dem, was sie nun zu hören bekamen, hatten sie nicht gerechnet. Allah subhanahu wa ta'ala hatte dem Propheten solch gewaltige Worte offenbart, voller Weisheit und Schönheit, so dass jene, die zuvor noch gespottet hatten, nun stumm wurden vor lauter Staunen. Sie mussten sich selbst eingestehen, dass diese Worte niemals von Muhammad selbst stammen konnten. Hier musste tatsächlich etwas Übernatürliches im Spiel sein. Nicht nur auf die Götzendiener Mekkas machte diese Offenbarung großen Eindruck. Nein, selbst die Juden erfuhren davon und waren verblüfft, wie genau und wunderbar der Koran ihre Fragen beantworten konnte. Dies war auch der Grund dafür, dass einige von ihnen den Islam annahmen. Der Großteil jedoch weigerte sich genauso hochmütig, die Wahrheit anzuerkennen, wie es die Götzendiener taten. Und dies, obwohl sie schon lange auf die Ankunft eines neuen Propheten warteten. Allmählich erfuhren auch die Araber außerhalb Mekkas von der Ankunft des neuen Propheten. Viele von ihnen, die zur Pilgerfahrt nach Mekka kamen, um ihre Götzen zu besuchen, waren neugierig darauf, diesen Propheten kennenzulernen und zu treffen. Die Quraysh merkten, welch großen Eindruck Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf die Gäste in ihrer Stadt machte, was ihnen neuen Anlass zur Sorge gab. Sie wollten unter allen Umständen verhindern, dass noch mehr Menschen den Islam als ihre Religion annahmen. Deshalb begannen sie damit zu verbreiten, dass Muhammad ein Zauberer sei. Sie schickten einige Männer aus der Stadt heraus, welche die Besucher schon vor Eintritt in die Stadt warnen sollten. Achtung, ihr Neuankömmlinge und Gäste! In dieser Stadt befindet sich ein gefährlicher Zauberer. Sein Name ist Muhammad und ihr müsst ihm unbedingt aus dem Weg gehen. Wenn ihr ihm nämlich zuhört, so wird er euch mit seinen Worten verzaubern und dann wird es euch niemals mehr wohl ergehen. So versuchten sie, den edlen Propheten zu verleumden und die Menschen gegen ihn aufzuhetzen. Wie elend war doch ihr Vorgehen. Doch der tapfere Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ließ sich durch all ihre Ränke nicht beirren, sondern hielt weiter an der Botschaft Allahs fest. Für gewöhnlich stand er an der Kaaba und rezitierte laut den Koran, damit die Menschen die Worte Allahs hören konnten und sich vielleicht ermahnen ließen. Als eines Tages Tufail, von den Bani Daus nach Mekka kam, warnte man auch ihn schon vor Eintritt in die Stadt vor dem vermeintlichen Zauberer. Tufail war ein kluger Mann und hatte eine hohe Stellung innerhalb seines Volkes. Als er die Warnungen hörte, war er zunächst eingeschüchtert. Er entschloss sich, zur Kaaba zu gehen, aber vorher seine Ohren mit Watte zu verschließen, damit er Muhammad nicht hören konnte. Als er dann zur Kaaba kam, sah er Muhammad dort stehen, welcher, wie üblich, aus dem Koran rezitierte. Tufail dachte sich, dass es doch eigentlich ungerecht war, diesen Mann schon zu verurteilen, obwohl er ihn noch nicht einmal angehört hatte. Er sagte sich, »Ich bin doch ein kluger Mann und kann selbst entscheiden, ob eine Sache gut oder schlecht ist. Wenn sie gut ist, dann habe ich davon einen Nutzen. Und wenn sie schlecht ist, dann kann mich keiner zwingen, sie zu befolgen.« Als Muhammad sallallahu alaihi wasallam nun von der Moschee nach Hause kehrte, folgte ihm Tufail. Als sie das Haus des Propheten erreicht hatten, rief er ihn an und sprach, »O Muhammad, die Leute haben versucht, mir so viel Angst vor dir zu machen, aber ich möchte von dir selbst die Botschaft hören, um zu entscheiden, ob sie gut oder schlecht ist.« Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, freute sich über diese offenherzigen Worte und lehrte Tufail den Islam. Tufail wunderte sich über das, was er nun hörte, denn die Mekkaner hatten ihm vorher etwas ganz anderes erzählt. Was Muhammad ihm erklärte, war so voller Wahrheit und Weisheit, so voller Barmherzigkeit, dass es sein Herz direkt erreichte. So nahm er den Islam zu seiner Religion an und trat ein in die Gnadenfülle Allahs. Nachdem Tufail nach Hause kam, berichtete er seiner Familie, was er in Mekka erfahren hatte, und erzählte ihnen von der Begegnung mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Auch seine Frau und sein Vater nahmen den Islam zu ihrer Errettung an. Voller Begeisterung begann Tufail auch die übrigen Angehörigen seines Volkes zum Islam zu rufen. Doch er erlebte eine herbe Enttäuschung, denn sie weigerten sich stur. Zunächst wurde Tufail darüber traurig, dann aber schlug seine Trauer in Wut um, so dass er sich entschloss, ein zweites Mal zum Propheten zu gehen und ihm davon zu berichten. »O Gesandter Allahs, mein Volk hat sich allzu hochmütig verhalten und weigert sich gegenüber Allah, ihrem Herrn. Verfluche es also für ihren Unglauben.« Doch der schlaue und barmherzige Prophet wusste etwas Besseres. Anstatt die Bani Daus zu verfluchen, sprach er ein Bittgebet für sie und bat Allah subhanahu wa ta'ala, sie recht zu leiten. Er schickte Tufail zurück nach Hause und ordnete ihm an, sein Volk trotz ihrer Weigerung freundlich und liebenswürdig zu behandeln. Und siehe da, nach und nach wurden viele von ihnen Muslime. Und so kamen viele Männer aus ganz Arabien nach Mekka und hörten von der Botschaft des Islam. Jene, die den Islam daraufhin annahmen, kehrten zu ihren Stämmen zurück und überzeugten diese ebenfalls von der Wahrheit. Auf diese Weise verbreitete sich der Islam nun auch außerhalb Mekkas. Die Mekkaner waren natürlich wütend über diese Entwicklung und fürchteten immer mehr um ihre Macht und ihren Reichtum. Aber da Muhammad ja unter dem Schutz Abu Talibs und der Sippe der Hashim stand, konnten sie ihn einfach nicht töten. So ließen sie ihren ganzen Hass an den Muslimen aus und folterten und quälten sie auf die schlimmste Art und Weise. Sie forderten sie immer wieder auf, den Islam zu verlassen und zu ihrer alten, unwissenden und ungerechten Lebensweise zurückzukehren. Doch den Islam, der die Quelle ihres Glücks war, wieder zu verlassen, kam für die Muslime gar nicht in Frage. Lieber ertrugen sie die Folter und hofften darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie für ihre Standhaftigkeit belohnen werde. Abu Bakr, der über einiges Vermögen verfügte, bemühte sich, möglichst viele der gefolterten Sklaven freizukaufen, um sie vor dem Übel zu bewahren. Er konnte das Unrecht der Quraysh nicht ertragen und tadelte sie mit scharfen Worten. »Fürchtet ihr denn nicht Allah? Wie könnt ihr diesen armen Menschen nur so etwas antun? Nur weil sie sich weigern, eure falschen Götter weiter anzubeten? Doch die Quraisch sahen sich in ihrem Hochmut trotz allem im Recht. Vor allem der verfluchte Abu Dschahl hetzte die Quraisch immer weiter gegen die Muslime auf und ermutigte sie dazu, noch mehr zu foltern. Er selbst hatte keine Skrupel, sogar wehrlose Frauen zu töten. So feige und ekelhaft war er. Eines Tages kam er am Hügel Safa vorbei, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich gerade aufhielt. Abu Dschahl begann damit, ihn auf die schlimmste Art und Weise zu beschimpfen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte niemals solche Beleidigungen. Es war weit unter seiner Würde, sich mit den Menschen zu streiten und sie zu beschimpfen, denn nur ein übler Charakter tut so etwas. Stattdessen sah er Abu Dschahl nur an, und als dieser endlich fertig war, wandte sich der Prophet schweigend von ihm ab. Da nahm Abu Dschahl einen Stein und schleuderte ihn gegen den Propheten, welcher dadurch verletzt wurde. Doch auch dies ertrug er geduldig und setzte seinen Weg fort. Er war eben von Allah subhanahu wa ta'ala nicht entsandt worden, um mit den Menschen zu streiten, sondern um ihnen die Botschaft zu überbringen. Abu Dschahl ging nun zu seinen Freunden, welche sich wie gewöhnlich im Schatten der Kaaba aufhielten. Kurz darauf kam Hamza von der Jagd aus der Wüste zurück. Wie immer hatte er seinen großen, schweren Bogen bei sich. Er war ein Onkel des Propheten und hatte eine gewaltige Stellung unter den Quraisch. Viele fürchteten ihn, denn er war ein großer, starker und mutiger Mann. Die Führer unter den Quraisch, welche die Muslime verfolgten, waren mit Hamza an sich gut befreundet gewesen. Immer wenn er von der Jagd aus der Wüste zurückkam, umrundete er zuerst die Kaaba und setzte sich anschließend zu ihnen, um mit ihnen zu plaudern. Doch an diesem Tag hatte er erfahren, was Abu Dschahl mit seinem Neffen Muhammad gemacht hatte. Er umrundete also zuerst, wie gewohnt, die Kaaba, begrüßte die Männer aber diesmal nicht, sondern lief geradewegs auf Abu Dschahl zu. Wütend schrie er ihn an, so dass Abu Dschahl ganz bleich vor Schrecken wurde. »Wie kommst du dazu, meinen Neffen so zu behandeln?« Er nahm seinen Bogen und schlug ihn Abu Dschahl mitten ins Gesicht, welcher unter der Wucht des Schlages zu Boden fiel. »Wenn du Muhammad nur deshalb quälst, weil er sich weigert, deine falschen Götter anzubeten, dann schlag mich doch zurück, wenn du dich traust, denn ich habe die gleiche Religion wie er.« Alle Anwesenden waren wie erstarrt. Hamza hatte den Islam angenommen? Das durfte doch nicht wahr sein. Wie konnte er nur? Dies war ein schwerer Schlag für die Feinde des Islam, denn sie wussten, welche Stärke Hamza besaß. Die Muslime aber freuten sich darüber und dankten Allah dafür, dass er Hamza rechtgeleitet hatte. Doch obwohl Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime durch Hamza gestärkt hatte, war ihre Lage immer noch alles andere als gut. Die Schwachen unter ihnen wurden weiter gequält und Muhammad sallallahu alaihi wasallam suchte fieberhaft nach einem Ausweg für sie. Endlich fasste er einen Plan und sprach zu ihnen: »Geht in das Land der Abyssinier. Dort werdet ihr einen König finden, der euch kein Unrecht antun wird. Bleibt also dort, bis sich die Lage hier mit Allahs Erlaubnis verbessert.« Sie warteten auf die Nacht, wo alle Makkaner schliefen, und verließen dann heimlich die Stadt. Am Morgen jedoch merkten die Quraisch, dass einige der Muslime ihnen entwischt waren. Sogleich machten sie sich auf, diese zu verfolgen, doch sie konnten sie nicht mehr auffinden. Allah subhanahu wa ta'ala hatte die Muslime vor den Übeltätern gerettet. Alhamdulillah. Als die Muslime nun in Abyssinien ankamen, traten sie beim König Negus ein und wurden von ihm freundlich begrüßt. Der König Negus war ein christlicher Herrscher, aber ein gerechter Mann, so dass er einige Jahre später sogar selbst den Islam annahm. Die Auswanderer konnten von nun an in Ruhe und Frieden leben und brauchten wegen ihrer Religion keine Angst mehr haben. Diejenigen Muslime, welche jedoch in Makka zurückblieben, hatten es nun noch schwerer. Aber auch den Auswanderern ließen die Quraisch keine Ruhe, und sie dachten gar nicht daran, diese aufzugeben. Zu groß war ihre Sorge, dass die Muslime im Ausland Anhänger gewinnen und eines Tages gestärkt nach Mekka zurückkehren würden. Daher entwickelten sie einen Plan. Sie schickten zwei Männer mit vielen großartigen Geschenken zum König von Abessinien, um den König durch die Geschenke dazu zu bewegen, die Muslime mit ihnen nach Mekka zurückzuschicken. Eine solch großzügige Gabe, dachten sie sich, würde der König sicher nicht ablehnen. Bevor sie aber zum König kamen, gaben sie erst einmal seinen Generälen ein Geschenk und sprachen zu ihnen: Seht, ein paar ungezogene Jugendliche aus unserem Volk sind in euer Königreich entlaufen. Sie haben die Religion ihrer Väter geschmäht und verlassen. Jedoch haben sie nicht eure Religion angenommen, sondern sie haben sich unverschämterweise eine neue Religion ausgedacht. Sagt also bitte eurem König, er soll diese Flüchtlinge mit uns schicken, ohne vorher mit ihnen zu sprechen, denn dies wäre nur eine Zeitverschwendung. Wir wissen ja schon, dass sie Übeltäter sind. Die Generäle des Königs freuten sich über die schönen Geschenke und versprachen den beiden Mekkanern, dass sie ihrer Bitte folgen würden. Und so gingen sie zu ihrem König und baten ihn, die Flüchtlinge auszuliefern. Der König jedoch war erbost über diese Bitte und sprach: Nein, bei Allah, ich werde sie nicht so einfach ausliefern, denn sie sind in mein Land gekommen und haben hier Schutz gesucht. Deshalb will ich zuerst mit ihnen reden, und dann wird sich schon zeigen, ob sie tatsächlich so übel sind, wie die beiden Mekkaner von ihnen behauptet haben. Und wenn es so ist, dann werde ich sie mit ihnen nach Mekka zurückschicken. Sollte es aber nicht so sein, dann werde ich ihnen so lange Schutz gewähren, wie sie mich darum bitten. Daraufhin ließ der König die Muslime zu sich kommen. Schon als sie den Thronsaal betraten, merkten der König und auch seine Generäle an ihren Gesichtern, dass sie es mit wahrhaft gläubigen Menschen zu tun hatten. Ganz im Gegenteil zu den beiden Abgesandten aus Mekka. Sogleich wandte der König Negus sich an die Muslime und fragte sie: Was für eine Religion habt ihr da angenommen? Und wie kam es, dass ihr euch von der Religion eurer Väter abgewandt habt? Da ergriff Ja'far, der Sohn Abu Talibs, das Wort und sprach: O König, wir waren unwissende Menschen und beteten falsche Götter aus Holz und Stein an. Wir haben viele üble Taten verrichtet, und unsere Mächtigen unterdrücken unsere Armen. So lebten wir achtlos und ungerecht, bis Allah subhanahu wa ta'ala uns einen Gesandten erweckt hat, den wir aufgrund seines edlen Charakters und seiner Ehrlichkeit respektierten. Er rief uns dazu auf, den einzigen wahren Gott alleine anzubeten und die falschen Götter zu verlassen. Er trug uns auf, treu zu sein und die Wahrheit zu sagen, die Menschen ehrenvoll zu behandeln und jedes Unrecht zu vermeiden. Er befahl uns auch, unsere Frauen gut zu behandeln, den Armen zu helfen und immer Gutes zu tun. Und wir haben an diesen Propheten geglaubt und sind ihm und der Offenbarung Allahs gefolgt. Unser Volk aber hat uns für unseren Glauben gequält und bestraft, und sie haben nicht aufgehört, uns zu verfolgen. Sie wollten uns mit Gewalt dazu zwingen, ihre falschen Götter wieder anzubeten und Allah, den wahren Gott, zu verlassen. Und als wir ihr Unrecht nicht mehr ertragen konnten, sind wir in dein Land ausgewandert, um unseren Glauben und uns selbst vor ihnen zu bewahren. Deswegen hoffen wir, dass uns bei dir kein Unrecht widerfährt. Der König hörte ihnen die ganze Zeit schweigend, aber sichtlich gerührt zu. Dann fragte er Ja'far: Du hast von einer Offenbarung gesprochen, welche euer Prophet erhalten hat. Kannst du mir davon etwas vorlesen? Ja'far nickte und begann, einen Abschnitt aus dem Koran zu zitieren, welcher von Maryam erzählt. Als der König Negus und seine Bischöfe den Koran hörten, begannen sie allesamt zu weinen, da sie die Wahrheit darin erkannten. Nachdem Ja'far geendet hatte, trocknete der Negus seine Tränen wandte sich an die beiden Abgesandten aus Makka und sprach: Was dieser Prophet verkündet und was Jesus verkündet hat, stammt beides aus derselben Quelle, nämlich von Allah. Geht also, denn niemals werde ich diese gläubigen Menschen mit euch zurückschicken, damit ihr sie wieder quält. Vielmehr dürfen sie in meinem Königreich in Sicherheit leben, solange sie wollen. Eure Geschenke aber nehmt wieder mit, denn wir wollen sie von euch nicht annehmen. Voller Schande und mit ihren eigenen Geschenken beladen, kehrten die beiden Männer nach Makka zurück. Allah subhanahu wa ta'ala hatte ihren üblen Plan zunichte gemacht und ihre Bosheit war auf sie selbst zurückgefallen. Alhamdulillah. So, meine lieben kleinen Geschwister, ich hoffe, dass euch auch dieser Teil der Geschichte gefallen hat. Auf der nächsten CD werdet ihr dann inshallah erfahren, wie die Geschichte weitergeht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere guten Taten annehmen und uns unsere Sünden vergeben. Und Frieden und Segen seien auf dem Propheten Muhammad. Und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.